Das ist so schön, dass wir ein Bibelwort voranstellen. Wir haben in diesem Fall zwei, sie sind auf dem Programm, mitgedruckt. Und das erste Wort, da geht es um den Namen. Um den Namen von Jesus. Mit dem Namen ist das ja so eine Sache. Mein Name ist gar nicht wichtig, aber da wird immer verstümmelt. Da heißt man Schiefacker oder Schiffelbrucher oder irgendwo kommt er raus. Und auch beim Vornamen, den gibt es ja kaum mehr. Hinrich, Heinrich, Winrich, Winfried. Unsere Namen, das ist gar nicht so wichtig, weil die ja nichts mit unserem Leben direkt zu tun haben, warum wir so genannt sind. Bei Jesus ist das ganz, ganz anders. Der Name Jesus ist ein Programm. Dem Josef, dem Vater von Jesus, wurde vor der Geburt von Gott mitgeteilt. Die Maria wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Und was bedeutet der Name Jesus? Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das andere Wort steht in Apostelgeschichte 4. Da waren Petrus und Johannes aufgetreten im Tempel von Jerusalem und hatten einen gelähmten Mann gesehen und sagten, wir haben gar nichts, wir können dir gar nicht helfen. Wir haben bloß eins. Wir haben nur Jesus. Und der gelähmte Mann steht im Namen, im Glauben von Jesus auf und kann plötzlich laufen. Es gab ein Riesendurcheinander in Jerusalem auf dem Tempelplatz. Die Leute liefen herum und sagten, kennen wir doch, der da rumläuft. Und der rumspringt voller Dankbarkeit. Und dann gab es eine große Debatte, was habt ihr denn gemacht? Und der Petrus hat eine Rede gehalten und sagt, wir sind's nicht, wir können das nicht, wir haben keine Kraft, wir sind keine Mediziner, wir sind auch keine Wunderheiler. Aber der Name Jesus hat eine ganz große Kraft in der Welt. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den ihr weggestoßen habt, müssen wir in Ruhe Apostelgeschichte 3 lesen. Und dann gab es einen Auflauf und dann kamen die Verantwortlichen vom Tempel und sagten, wir müssen sie gefangen nehmen, die dürfen nicht mehr so von Jesus reden. Beobachtet ihr auch, dass in der Welt auf der Religion viel toleriert wird. Aber gegen den Namen Jesus ist man intolerant. Bis hinein in die Kirchen und Christenheit. Da wird man allergisch. Und dann werden sie gefragt, aus welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr das getan? Und sie sagten, im Namen von Jesus, der Christus ist, in Nazareth geboren. In keinem anderen ist das Heil. Das Glück, das Leben, die Zukunft, die Hoffnung. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, darin man die Menschen gegeben, durch den wir selig werden können. Und dann setzen sie das noch hinzu. Und die sie verhaftet haben, bewundern diesen Freimut, wie sie da sprechen. Und haben ihnen geboten, jetzt kommt der Vers 18, den wir im Programm überschrieben haben, sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen von Jesus. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wenn ich so viele junge Leute sehe, freue ich mich, dass das heute möglich ist. Was ist das toll? Wir sind alle zusammen, das war gut, die Frage vorhin nach dem Anfang dieser Konferenz, denn das fällt euch ja auf, ihr habt gefragt, wenn man das Programm durchblättert, das ist ja eine ganz exotische Konferenz. Das gibt es ja kaum mehr in Deutschland, wo es so im Mittelpunkt immer um Jesus geht. Es gibt viele Jugendkonferenzen, aber dass es so im Mittelpunkt um Jesus geht. Als wir damals angefangen haben, war ein Afrikaner schuld. Wir haben damals afrikanische Leute eingeladen, führende Christen, weil wir gesehen haben, uns fehlt dieses klare Jesuszeugnis. Das haben die in Laos, das haben die überall in Afrika, das haben die in den Verfolgungsländern, China, wo man hinguckt. Aber bei uns wird über Politik gesprochen, über Sozialprobleme. Ihr kennt das ja aus dem Religionsunterricht, aus den Kirchen, wo er herkommt. Aber so klares Jesuszeugnis. Und dann kam dieser Mann und hat in Stuttgart uns in einem Missionsvortrag damals in der Stiftskirche gesagt, Ihr müsst uns helfen bei der Evangelisierung. Evangelisation ist der dringendste Auftrag der Christen. Das gibt es heute auch in Deutschland, weil das vernachlässigt wird. Traktoren und Saatgut, das können uns auch andere geben. UNICEF und Weltliche Entwicklungshilfe und Rotes Kreuz. Aber ihr habt eine Botschaft, ihr habt etwas, was ihr Afrika und der ganzen Welt geben könnt. Ihr habt das ewige Evangelium. Und das brauchen wir. Bitte sendet uns Missionare. Jesus kann allein Afrika den Weg zum Frieden und zum Licht zeigen. Und das haben wir in den letzten 40 Jahren erlebt, auch durch die vielen Berichte, die wir von Afrika und von Asien erhalten haben. So eine Bewegung können ja Menschen gar nicht machen. Wir können ja bloß ein bisschen helfen. Aber wir können den meisten Profit für unsere Gemeinden daraus ziehen und lernen, weil die uns das so dringlich sagen. Ich weiß noch, in alle meine Begegnungen, wo ich da war, Guatemala, da gab es 1% evangelische Christen, als ich hinkam, das war schon vor 30 Jahren, am Sonntagabend, lauter junge Leute und immer die Bibel unterm Arm, immer die Bibel. Das können wir nur lernen. Und in Kolumbien sagt der Papst plötzlich bei seinem Besuch, geh zu den evangelischen Brüdern und lern von ihnen das Bibel lesen. Das wisst ihr gar nicht, aber vor 40 Jahren, lasst von euren Eltern erzählen, waren die ganzen Kirchen erfüllt von der Theologie der Revolution. Wir müssen Lateinamerika helfen im revolutionären Kampf. Da waren die Tupamaros und die Sandinistas. Das ging sogar so weit, dass kirchliche Organisationen dafür geworben haben, dass man Waffen liefern soll. Damit man den armen Christen dort helfen muss in ihrem Befreiungskampf. Und es war ganz anderes passiert. Das Evangelium hat sich so rapid ausgebreitet in ganz Lateinamerika, dass nach wenigen Jahren niemand mehr von Revolution sprach. Und das hat die Kultur verändert. Der Macho-Vater hat plötzlich mit Saufen aufgehört und hat sich um seine Kinder gekümmert und war ein treusorgender Familienvater und hat sein Geld treu verwaltet. Und das war eine Kulturrevolution, ein amerikanischer Soziologe sagt, das hat Lateinamerika so total verändert. Das merkt ihr heute in Chile, in überall. Es geht uns gar nicht um das Wachsen in Zahlen ausgedrückt. Das war auch phänomenal. In zweistelligen Prozentzahlen sind die Gemeinden gewachsen. Aber da war Jesus aktiv und das ist passiert und genauso in Afrika, in Asien. Vor 40 Jahren wussten wir noch gar nichts von diesen Ländern. Da sind heute überall lebendige Christengemeinden entstanden. Durch was denn? Durch die Evangelisation, durch dieses Evangelium von Jesus Christus. Und jetzt sind wir beim anderen Punkt. Warum gibt es jetzt Streit um Christus? Also draußen in den Missionskirchen gibt es keinen Streit um Christus. In Laos und in Mosambik und wo wir hingucken wollen, im Kongo, wo Christengemeinden sind, das ist völlig klar. Es gibt nur einen Jesus, der in der Bibel, der für uns am Kreuz gestorben ist. Aber bei uns, ich habe heute Morgen das Wort in den Tag gehört, ich war entsetzt. Ich kann nur sagen, in der Bibel steht es ganz anders, als uns da erzählt wird. Da wird uns ein anderer Christus erzählt als der, der in der Bibel ist. Da sagen andere, Jesus ist der, der den Tempel säubert mit der Peitsche. Oder andere erzählen uns von einem Jesus, der ein Muster von Gutmütigkeit ist. Das ist völlig Wurst, was du glaubst. Tu, was du willst, alles recht. Es gibt keine Hölle. Du kannst immer was sagen, aber in der Bibel steht es so ganz anders. Das ist ein Streit, in den ihr hineingerissen seid, schon im Rallye-Unterricht. Und den ihr kennt aus euren Gemeinden, wo ihr noch da so konfrontiert seid mit Leuten, und da würde immer sagen, was ist denn los? Ich möchte hier auch ein paar klare Worte sagen, was so schön wie Theo vorhin das auch so klar gesagt hat. Wenn das wahr ist, was viele sagen, dass egal ist, wenn man glaubt, es werden alle selig, brauche ich keinen Jesus. Brauche ich keinen Jesus. Und wenn es wahr ist, dass Gott alle Menschen annimmt, so wie sie sind, brauche ich keinen Jesus und keinen Christus. Und wenn das nur wichtig ist, lebe so, wie du es selbst verantworten kannst, was man heute dauernd hört, dann brauche ich keinen Jesus. Aber wenn das wahr ist, dass Jesus gesagt hat, und lest doch nach in der Bibel, dass alle Ehre, die ihm gehört, seinem Sohn Jesus gehören soll, und dass er ihm das Gericht übertragen hat, Und Jesus selber sagt, es gibt keinen anderen Weg und keine andere Wahrheit und kein anderes Leben als durch ihn. Das klare Wort,
Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Dann ist die allerwichtigste Frage, wie stehst du zu Jesus? Wie stehst du mit deinem Leben zu Jesus und zu seinem Wort? Jetzt muss ich noch einmal einfügen, weil das heute oft unterschlagen wird. Ganz oft hat Jesus von der Zukunft der Christengemeinde gesprochen. Und da sagt er an der wichtigsten Stelle, er spricht viel, was da kommt, an Katastrophen und an Kriegen und Erschütterungen, aber sagt, das Allerschlimmste wird sein, dass sich die Christenheit verführen lässt, Verführung, steht da, richtig, Verführung, zu einem falschen Christus, dass falsche Christusse kommen. Wie wundert, dass das nicht in den Kirchengemeinderäten und Presbyterien verhandelt wird. Wo Jesus so gewarnt hat, da müsste man doch überall sagen, ich möchte mal wissen, wo ist das heute? Oder gilt das für uns nimmer? Aber das ist so dramatisch, was Jesus sagt. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Matthäus 24 steht das. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus oder da, ihr sollt ihm nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. Wunder sagen gar nichts. Der Teufel wird am meisten die Kunst beherrschen zur Verführung. Sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten Gottes verführen würden. Die wirklich glaubenden Leute sollen verführt werden. Das ist die Taktik. Bei Paulus finden Sie ganz viele dieser Warnungen, wenn er da sagt, ich fürchte aber, dass eure Gedanken, sagt im Korintherbrief, abgewendet werden von der Einfalt, von der unmittelbaren Direktheit und Lauterkeit gegenüber Christus. Da werden Leute kommen und einen anderen Jesus predigen, den wir nicht gepredigt haben. Oder einen anderen Geist empfangen, den ihr nicht empfangen habt. Oder ein anderes Evangelium lehren, das ihr nicht angenommen habt. Was hilft denn da? Jeder Christ mit der Bibel in der Hand ist mündig und kann sich ein eigenes Urteil bilden. Und das beste Wort, das er sagen könnte, in meiner Bibel steht es anders. Zum Glück ist die ganze Bibel in 2000 Jahren immer die eine Bibel gewesen. Die eine Bibel, die alle Menschen und übrigens von allen Kulturen, da muss man nichts herausschneiden oder verändern. Diese eine Bibel, die du in der Hand hast, die hat die Eskimos zum Glauben, die Hugenotten in der Verfolgung, die in Südamerika, die Indianer, die, die Japaner in ganz verschiedenen Kulturen, in ganz verschiedenen Jahrhunderten, war es immer die eine Bibel. Warum denn? Weil Jesus sagt, die Schrift ist, die von mir zeugt, das Alte Testament ist voller Jesus. Und weißt du es auf den Christus hin, da wirst du es finden, such, ihr werdet finden. Und das ist so wunderbar, dass du gar nichts weiteres brauchst, da hast du ein ganz, ganz simples Unterscheidungsmerkmal. Man muss Bibel lesen und das ist wichtig, mit der Bibel in der Hand prüfen. Und bitte benutzt das doch in diesen Tagen, das ist ganz wunderbar. Ist ja in der Christenheit der Welt interessant, ob du in Brasilien bist oder in China oder irgendwo anders in Afrika. Ich habe nie, auch im dichtesten Busch oder im ärmsten Slum in Indien, nie einen Christen im Gottesdienst gesehen, der nicht die Bibel in der Hand hat. Auch im Gottesdienst. Prüf doch, was der verkündigt. Wir gründen doch unseren Glauben auf das Wort unseres Herrn und das ist für uns wichtig, dass ich mit der Bibel in der Hand prüfe, was ist der Herr wirklich, was sagt er von mir? Jesus hat es auch so klar gesagt über die Gültigkeit der Bibel. Es ist ja viele, die sagen, die Bibel ist ja für uns nichts, die muss man für unsere Zeit ganz neu schreiben. Das wäre dann noch das Tollste. Wenn der Mensch von heute, womöglich nur der postmoderne Mensch, dann der sagt, nach meinem Urteil soll es sein. Umgekehrt. Die Bibel richtet uns, unsere Zeit und den Menschen von heute, wo in einem verkehrten Geschlecht lebt. Und wir müssen uns vom Wort Gottes zurechtweisen und richten lassen. Das ist so wichtig. Selbst in Zeiten, als die Kirche trostlos verfallen war, ist ja immer wieder so, dass die Christen vom Wort Gottes abgeirrt sind und menschliche Gedanken waren, wo sie es angepasst haben, die Denkströmungen der Zeit, das ist immer das Schlimmste. Die Christen passen sich stromlinienförmig an den Zeitgeist an, bis zum Dritten Reich, ein Nazi-Gedanken und alles, was in dieser Welt üblich sein mag. Und das ist so schrecklich, wenn man dann sich anpasst und dann war es immer wieder nur die Bibel. Der Christus, der in der Bibel beschrieben ist, der rettet und der das Heil schafft. Es ist ein lebendiges Wort, das nicht leer zurückkommt. Und das wirkt, wozu es gesandt ist. Und das erlebst du. Und in der Schrift ist das Wunderbare, dass hinter dem Wort Gottes der Geist Gottes steht, der Heilige Geist, der dieses Wort durch die Apostel und Propheten inspiriert und bewegt hat. Und dass heute dieses Wort noch redet. Was habe ich vor gottlosen Menschen Beerdigungen halten müssen? Und da standen die Leute alle da, die mit dem Christentum nichts im Hut waren. Und dann spricht das erste Gotteswort. Und die Leute gucken her und sind bewegt. Jesus betet einmal zum himmlischen Vater, heilige deine glaubende Gemeinde in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn Jesus das sagt, brauchst du nicht dran zu rütteln. Das ist die Wahrheit. Und jetzt kommen wir in dieses Wort in der Apostelgeschichte, wo die Petrus und Johannes da im Tempel zusammen waren und das erleben, dass sie wegen der Jesuspredigt eingesperrt werden. Wir werden bedroht und es wird ihnen gesagt, ihr dürft alles. Es ist ja heute eine grenzenlose Freiheit in unserer Welt. Ihr dürft debattieren über Religion, ihr dürft singen, ihr dürft beten, Psalmen machen, dürft Gemeinschaft pflegen, dürft Kerzen anzünden, was ihr wollt. Über alle religiösen Themen dürft ihr reden, aber nicht über Jesus. So was Interessantes, was die Christen heute in den Christenverfolgungsländern auch erleben. Das war auch im Marxismus Russlands, hat sich niemand aufgeregt, wenn die Kerzen angezündet haben in Kirchen. Aber das nicht mehr von Jesus reden, den gibt's nicht. Der mündige Mensch braucht keinen Jesus. Übrigens bei uns in unserer materialistischen Gottlosigkeit ist es genauso. Ich brauche keinen Jesus. Ich kann allein gut sein. Und das gibt Ärgernis und Widerstand, nicht mehr, auch nicht mehr im Namen von Jesus reden. In seinem Auftrag, in seiner Kraft, in seiner Vollmacht. Bei uns geht ja so gern das Wort um, ich möchte wortlos Zeugnis geben. Das stimmt. Das stimmt besonders bei denen, die mit ungläubigen Männern oder Frauen verheiratet sind. Das ist das einzige Mal, wo in der Bibel drin steht, da soll man nicht ewige Debatten führen. Da sollen die gottlosen Männer durch den Frauenwandel ohne Wort gewonnen werden. Aber sonst überall brauchst du das Zeugnis. Das hat uns Jesus befohlen. Er hat uns nie befohlen, wir sollten Menschen zu Christen machen. Das können wir ja gar nicht. Er hat uns nur befohlen, wir sollen ein Zeugnis geben von ihm. Was ist ein Zeugnis? Es hat erzählt, was er von Jesus, mit Jesus entdeckt hat. Ganz schlicht. Er muss erzählen, sagen, ich habe Jesus entdeckt in meinem Leben. Ich habe erlebt, wie dieses Wort für mich Wirklichkeit wurde. Und ich habe Jesus vertraut und ich gehe mit ihm. Und daraus baut der erhöhte Herr Jesus Christus seine Gemeinde. Durch dieses Zeugnis von Jesus. Jetzt ist interessant, wie war denn das bei den beiden, die da so eine Begeisterung haben, von Jesus zu reden, Petrus und Johannes? Gucken wir mal genau hin. Wie sind denn die zum Glauben gekommen an Jesus? Was genau? So schwierig wie für uns. Die hatten ja gar keine Erfahrung. Die hatten nicht mal einen Vorlauf von Leuten, die es vor ihnen schon gemacht haben. Wir wissen, dass der Petrus ein Fischer war und hat die Fischernetze ausgeworfen, hatte ganz große Berufsprobleme und hat Jesus gesagt, wirf noch mal dein Netz aus. Er hat Erfahrungen mit dem Wort von Jesus gemacht. Das Wort von Jesus wirkt. Das hat Macht. Das erfüllt sich. Das ist nicht nur so ein Geschwätz. Und das hat ihn so erschüttert, dass er sich auf den Boden warf und sagt, geh weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Jetzt sind wir schon gleich beim nächsten Punkt. Er entdeckt auf einmal vor Jesus Sünde in seinem Leben. Sünde ist ein komisches Wort. Ist euch aufgefallen, dass in den meisten Gruppen, christlichen Gruppen, die man hier im Lande hat, das Wort Sünde überhaupt nie mehr angesprochen wird? Es gibt ganz große christliche Zeitschriften, das ist ganz weit verbreitet, da schreibt der Chefredakteur, wir wollen nicht mehr von der Sünde reden. Und wir wollen den Menschen nicht schlecht reden. Herr Chefredakteur, Sie sind so schlecht wie ich, wir sind verlorene Leute ohne Jesus. Guck doch einmal in dein Leben hinein. Großer Theologe August Tulluk hat mal gesagt, man muss die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen. Ich sage es immer ein bisschen derber. Schau einmal in die Jauchegrube deines Herzens. Wisst ihr das? Keiner unter uns ist da, der nicht erschüttert sein muss, was sein Leben in sich birgt. An bösem, unheimlichen, dunklen. Gottwidrigem, Sündigem. Wir selber wollen das oft zudecken. Es ist nicht unser Fleisch, es ist unsere Seele, unser Herz.
Wir sind ganz böse, was wir reden mit unserem Mund, was wir denken, was wir anschauen. Das ist die größte Not, die wir heute hierher mitgebracht haben auf diesen Jugendmissionstag. Und ich möchte jetzt noch mal ganz klar sagen, diese Last kannst du nie bewältigen. Keiner von uns kann das bewältigen. Hat noch nie ein Mensch in der Welt bewältigen können, wie er sich auch anstrengt, wie er sich müht, mit allen Weihen, die er sucht. Du kannst die Last nicht wegkriegen, sonst sie zieht dich immer tiefer in die Schwermut, in die Verzweiflung, in die Ausweglosigkeit, in die Heuchelei, in die Lüge hinein. Oder du hörst, was Jesus sagt, dass er der Retter von Sünden ist. Das ist so ganz groß. Das hat der Petrus auf einmal erlebt, an sich selber, dass Jesus ihn aufhebt und sagt, du Petrus, ich mach was aus deinem Leben und das andere musst du weglegen. Das nehme ich für dich weg. Das ist ja die unerhörte Botschaft. Wie wir neulich in Heimsheim waren und darüber gesprochen haben, Vergebung der Schuld. Das gibt's doch nicht. Ich muss doch mit der Last meines Lebens leben. Wenn so ein Lebenslänglicher drin ist. Nein, bei Gott gibt's eine Befreiung von Schuld. Eine unerhörte Botschaft. Kein Psychologe glaubt dir das. Aber Jesus sagt, es ist wahr, dass Jesus dich heilt von aller Sündennot. Ich kenne immer nur einen Begriff, der für uns heute so wichtig ist. Wohin mit dem Atommüll? Das ist ja ganz schwierig in unserer Gesellschaft. Es war ganz schön, wo man mit dem Uran den Strom gewinnen kann, aber dann am Ende bleibt der Rest übrig, der Atommüll. Und wohin tut man denn? Da hat man ja bei Gorleben so einen Stullen gegraben, gemeint, man kann das versenken. Bis man meint, das kann man auch nicht versenken. Es gibt keinen Ort, wo man das wirklich sicher entsorgen kann. Es ist mit der Schuld unseres Lebens noch viel schlimmer. Und es ist ja ganz schrecklich, dass wir den Trick haben, wir reden immer von der Sünde. Und das sogar, das in der Welt üblich ist, steht hinter den Bankerbonis, steht hinter der Ausbeutung, der Ungerechtigkeit, steht hinter all dem schrecklichen Geschehen unserer Welt, dem Leiden der Kinder und Menschen, überall Sünde dahin, menschliche Schuld, hinter den Bürgerkriegen, hinter der Armut und Hunger, überall ist die Sünde von Menschen drin. Das sind keine Naturkatastrophen. Und reden wir nicht mehr von Sünde. Das ist ja schrecklich. Die Sünde prägt unser Leben ganz furchtbar und deshalb ist es ein unverantwortliches Geschehen, ein ganz großes Verbrechen, wenn Christen nicht mehr von Jesus reden, sondern es gibt nur eine Stelle in der Welt, wo Sünde und Schuld gesühnt wird, wo es eine Erlösung gibt, eine Befreiung. Und ich bin so froh, dass auch die Worte von Jesus so klar sind. Jesus sagt, wer Sünde tut, der wird ein Sklave von der Sünde. Das ist ganz schlimm, die reitet auf dir herum, die beherrscht deine Gedanken und du willst sie loshaben, kriegst sie los. Nur wo Jesus dich erlöst von der Macht der Sünde. Darum ist mir das so wichtig, was dort dem Josef gesagt wurde vor der Geburt von Jesus an Weihnachten. Der Name Jesus ist ganz wichtig. Er ist der Retter von Sünde. Und ich habe den einen Wunsch, dass keiner von euch heute von diesem Jugendmissionstag nach Hause geht. Und ich weiß, die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Das ist ein altes Lied. Ich liebe die alten Lieder. Die haben das oft noch viel blutter gesagt. Von Philipp Friede Hiller. Guck doch auch nach den schönen Liedern, wo man sich im Reim noch einprägen kann. Niemand kann mich mehr verdammen. Hier ist Christus, der mich gerecht gemacht hat. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Und das ist so wunderbar, dass er das gibt. Ich darf noch mal ein paar Worte sagen, aber dass wir es klar sehen. Jesus hat es deutlich festgestellt, dass wir Sünder sind, ist nicht, ach, wir sind eben alle Sünder. Jeder Mensch macht mal einen Fehler. Jesus hat es ganz deutlich zu denen gesagt, die immer Zeremonien gebrauchten und Kult und Riten. Er hat gesagt, ich brauche keine Rituale. Und damals, als die Juden die Töpfe sauber hielten und sagten, wie man es mit dem Händewaschen machen soll, und sagte, dein Herz ist das Problem. Aus deinem Herzen kommt die Sünde. Kommen die argen Gedanken, kommt der Neid, kommt der Zorn, die Zwietracht, dein Herz. Und jetzt geht es darum, dass mein Herz bekehrt werden muss und neu werden muss, dass Christus in meinem Herzen wohnen muss und mir das neue Leben schenkt, dass Jesus dein Herr ist. Die schöne Frage, die da mir gestellt wurde, wie stehst du zu Jesus? Weißt du, wie stehst du zu dem, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Wie stehst du dazu? So schön, wenn man es einfach in der Bibel nochmal liest, das ist doch so aktuell für eure Hauskreise, debattiert doch nicht über Probleme, die ihr nicht lösen könnt, was ihr versteht. Das ist das Wichtige für euren Hauskreis und Bibelkreis. Wie Jesus da hinausgeführt wird ans Kreuz, kann ich immer nur die Geschichte erzählen. Da sind Bürger von Jerusalem dagestanden, hatten Mitleid mit Jesus. Es gibt ganz viele, die haben Mitleid mit Jesus. Ach, das ist auch so ein Opfer der Ungerechtigkeit der Welt. Wie Jesus den Kreuzbalken auf der Schulter trägt. Und da dreht sich Jesus um und sagt ihnen, weint nicht über mich, weint über euch. Ihr seid ohne Hoffnung, ohne Heiland, ohne Erlösung. Ich nicht. Er, der Gottessohn, braucht nicht unser Mitleid. Und als sie ihn dann ans Kreuz genagelt haben, bewegen sich plötzlich die Lippen von Jesus. Und was betet Jesus denn? Linderung um Schmerzen? Nein, kein Wort. Zischt er einen Fluch heraus? Ihr verdammten Leute? Nein, kein Wort. Was Jesus im Sterben bewegt hat, Vater, vergib ihnen. Das wichtigste Thema, das wir in die Welt hineinbringen können. Jesus will Menschen befreien aus der schrecklichen Dunkelheit und Schwermut ihrer Schuld und Sünde. Kein Mensch, der das nicht braucht. Kein Mensch, der nicht verloren ist ohne Jesus. Vater, vergib ihnen. Aber die Leute hören ja nicht her, das wissen wir. Und wie war es denn damals, am Kreuzigungstag? Da haben sie gerufen, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Spott, Spott und Hohn. Ist bis heute so geblieben. Sogar einer von den zwei, die da mit Jesus am Kreuz aufgehängt wurden, lästert Jesus und sagt, wenn du Jesus wärst, dann wirst du uns jetzt aus dem Dreck helfen. Und dann steig doch runter und mach doch ein Wunder. Wie oft hören wir das? Tu doch ein Wunder. Zwar nur einer wird erzählt im Evangelium. Einer. Und hing an der anderen Seite am Kreuz. Ein Verbrecher. Ein Lump. Hat ganz schrecklich Böses getan. Wir wissen gar nicht, was er alles Böses getan hat. Aber erkannt und begriffen, Jesus ist ein Heiland für Sünder. Für verlorene Leute. Er sagt, Jesus, ich brauche dich, du musst mich nehmen. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ist doch herrlich. Wie stehst du zu Jesus? Du darfst heute Jesus als deinen Heiland haben und das Wissen, es kann mir nichts geschehen. Ich darf das Wissen in der ganzen großen Freude. Ich kann auch nicht kämpfen gegen die Macht der Sünde, sondern Jesus gibt das. Lass mich es noch erzählen von einem Geschäftsmann, das ist ein Freund von mir, ein einflussreicher Mann, großer Musiker, und er hat unheimlich viel Freunde in der Politik, in der Wirtschaft, in Berlin, aber auch in den USA, bis hinein ins Weiße Haus. Ein Mann, ganz stiller Christ von großem Einfluss, und er hat so eine Selbstbiografie geschrieben, das ist ja toll, und da erzählt er, wie er als 15-Jähriger zum Militär musste, und dann wurde er TB-krank und lag im Sterben, und Gott hat ihn wunderbar noch herausgeholt, und er war ein ganz matter Mensch, und dann ging er in eine erste Jugendversammlung, ich glaube, das war in der Nähe von Ludwigsburg. Und da hat nachher einer gesagt, komm, ich nehme dich in meinem Auto mit. Das war nur so ein alter Opel P4, das wissen nur die Oldtimer-Kenner. Das ist das einzige Fahrzeug nach dem Krieg, wo noch ein paar hatten. Das war ein reicher Geschäftsmann auch. Der hat gesagt, ich nehme dich mit. Und unterwegs hat er gesagt, komm, ich halte mal geschwind. Ich habe eine Frage an dich. Wie stehst du zu Jesus? Und der Mann sagte, das war's. Die Entscheidung. Und der hat nur gesagt, der Mann hat mir nachher, hat nur einen grünen Bleistift dabei gehabt. Ich habe den immer noch aufgehoben, einen Zettel geschrieben. Wenn wir im Licht wandeln, wie Jesus im Licht ist, so macht uns das Blut von Jesus rein von aller Sünde. Da muss eine Säuberung passieren. Und Jesus, allein vor Jesus, und das ist so wunderbar, er macht dich ganz, ganz rein. Er macht dich gerecht und er macht dich zu seinem Kind. Gibt es etwas Größeres und Wunderbares als diese herrliche Botschaft? Wer ist Jesus für dich? Er ist der Heiland, der Retter von Sünd und Tod. Jetzt ist das andere noch. Das ist die wichtigste Botschaft für die Welt. Das ist die wichtigste Botschaft für die Welt. Das bewegt uns gerade in der Missionsarbeit. Muss man in der Welt nicht die wirtschaftlichen Nöte, die sind ja so beherrschend in den Zeitungen. Das ist wirklich schlimm. Aber man muss immer wieder fragen, was können wir eigentlich besser als das Rote Kreuz? Was machen wir besser als UNICEF? Wir arbeiten ja alle. Und alle sagen, Fass ohne Boden. Und wir wollen helfen mit allem, was wir können, aber nie auf Kosten des Evangeliums. Wir Christen haben von Jesus den Auftrag bekommen, dieses herrliche, ewige Evangelium in die Welt hineinzutragen. Und das ist für uns so wichtig, dass wir dies auch tun, in diese Welt hinein, die Botschaft für die Welt, und dass wir Jesus verkündigen unter den Völkern. Und es ist ein Hunger nach Jesus, weil erst mit dem Evangelium auch die Religionen der Welt entzaubert werden. Sie haben keine Antwort auf dieses Problem. Der Buddhismus nicht, der sagt, du musst das Leiden ertragen. Konfuzius wusste gar nichts von Gott. Und darum ist so wichtig, dass wir das Evangelium von Jesus hineintragen. Und wir hören es in den Missionsberichten, wie Jesus auch diesen Dienst ganz besonders segnet. Gerade auch, wenn wir mit sozialen Diensten und mit wirtschaftlichen Diensten hineingehen und helfen. Aber das Zeugnis von Jesus darf überhaupt nie fehlen. Das ist so wichtig, dass Menschen frei werden. Gerade dort, wo heute die großen Nöte der Welt sind, dürfen wir es sagen, es kann nur Jesus dir helfen. Es gibt heute in unserer Gesellschaft so einen großen Machbarkeitswahn. Den könnt ihr überall beobachten. Wenn irgendwo ein Problem auftaucht, wir machen das. Wir schaffen das. Quatsch. Ein paar Monate später werden wir sagen, Pfeifendeckel, nichts mehr dran. Yes, we can. Das hat Barack Obama gesagt, bevor er Präsident wird. Wenn er aufhört, wird er es nicht mehr sagen. Und wir Christen sagen, hoffentlich nicht das Gleiche, denn es gibt ganz viele Christen, die haben Postbeispiel. Wir können das besser als die anderen. Wir Christen, wir machen das alles viel besser. Als UNICEF stimmt doch gar nicht. Wir können nur sagen, aber wir haben einen mächtigen Herrn, der den schwachen Dienst von seinen kleinen Leuten segnet. Und das ist ganz wunderbar. Wenn man auf einmal das wieder sagt, wir haben einen großen Herrn. Und das, was in dieser Welt Wunderbares gesehen ist, waren immer ganz schlichte kleine Leute, die in aller Stille etwas gewirkt haben. Ich muss noch ein Wort sagen, weil es auch so ein Spruch ist heute, tue Gutes und sprich darüber. Ein dummer Spruch. Wenn wir unsere Taten nur tun, um unsere Frömmigkeit vor den Leuten zu sagen, dann wird ja gesagt, du musst mit deiner Gemeinde so ein Sozialprojekt anfangen, damit die Leute auch später das Evangelium hören. Jesus sagt, du hast einen Lohn dahin, wenn du nur eine Demonstration machst. Wir tun das an dem Platz, du bist Schüler, bist Student, du bist in der Familie, du bist in deinem Arbeitsplatz. Lass dich von Jesus leiten. Genauso der, der hinauszieht in die Welt. Ihm wird es gehen wie dem Morrison, dem ersten Missionar nach China, wo ein Geschäftsmann auf der Schiffspassage sagte, glauben Sie, Sie würden den Chinesen Eindruck machen? So, nö, glaube ich nicht. Aber Gott wird das tun. Und dein Leben hat eine ganz große Bedeutung, wenn wir das wissen. Der Herr hat uns gesandt und das ist sein Auftrag, dass wir seinen Namen in die Welt hineintragen sollen. In diesen Tagen passiert das gerne, dass viele in der Christenheit sagen, ach, das ist so wichtig, wir müssen einfach mal zuerst die soziale Not machen. Da wird dann erzählt, vor ein paar Tagen lasse ich einen Satz, nur die Christen können die Klimakatastrophe lösen. Sag mal, hängt der Geist aus? Wir wollen die Armut der Welt, wir Christen wollen die Armut der Welt haben. Was seid denn ihr? Ihr löst ja eure eigenen Finanzprobleme kaum in euren kirchlichen Gemeinschaften. Ihr bettelt da unten um Geld und dann meint ihr, könnt die Armut der Welt lösen. Was meint ihr denn? Das war schon in der Urchristengemeinde beschrieben. Und lest das mal in eurem Bibelkreis durch, im Galaterbrief. Da haben die Christen gesagt, jetzt machen wir ein Programm und jetzt machen wir eine Verordnung und jetzt machen wir ein paar Statute und dann schreiben wir das fest. Wie? Da ging es eigentlich nur, wie wir unser Leben verbessern wollen. Wie wir gute Christen werden. Da Paulus sagt, lass doch den Unsinn, das kannst du doch nicht mit Verordnungen abgewöhnen. Ihr habt Christus verloren. Warum habt ihr Christus verloren? Weil ihr meint, ihr könntet durch eure Statuten die Probleme der Welt lösen. Ich habe euch doch Christus vor die Augen gemalt, zu Beginn der Paulus im Galaterbrief. Bleibt doch in dem drin, Christus für euch gestorben und in seinem Namen dürft ihr ganz schlicht Dienst tun. Und da spricht er von der Frucht. Frucht ist das Allerwirksamste, wo etwas natürlich herauswächst, wie bei den Bäumen und was, wo die Äpfel rauswachsen, da treibt das Flüten. Wenn das Leben mit Jesus Frucht treibt, jetzt guckt doch mal die ganzen Biografien von den Christen an. Es war immer das Leben mit Christus über der Bibel und das ist das rausgewachsen. Alles andere ist flop. Und das geht nicht, sondern es geht nur aus dieser engen Verbindung mit Christus. Und Jesus hat das ja selber gemacht. Das ist ja nicht eine Erfindung von uns. Er sprach vom Weinstock und sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wenn du in dem gekreuzigten Jesus verwurzelt bist, ganz tief in ihm drin, dann hat dein Leben eine große Bedeutung. Dann wirst du Worte sagen, die für einen anderen Menschen wichtig sind. Du bist auch nicht mehr angewiesen auf Erfolgsmeldungen und sagst, muss ich mit meinen Augen sehen, die wachsenden Zahlen. Selbst wenn du ihn nicht siehst, der Herr ist mit dir. Du weißt es aus seinem Wort. Dein Leben ist nicht vergeblich in dem Herrn Jesus. Selbst Scheitern und Misserfolg kann dich nicht unsicher machen, weil du weißt, Jesus ist bei mir und er gebraucht mich und setzt mich zum Segen mit meinem Dienst. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, war die Gefahr, dass die Jünger von Jesus etwas ohne Jesus, natürlich. Sondern Petrus hat das, er sagt, Herr Jesus, ich mache eine tolle Sache für dich. Und er ist so eingebrochen, hat Jesus verleugnet und hat er geheult. Weil ohne Jesus geht nicht. Was gibt es heute? Jugendarbeit in Kirchen ohne Jesus. Sozialarbeit ohne Jesus. Wir haben 1 Million kirchliche Sozialarbeiter. Wir reden noch evangelistisch von Jesus. Da fehlt das Wichtigste und das Beste in dem Dienst. Darum ist das so wichtig. Wie wird mein Leben fruchtbar? Wie wird mein Leben fruchtbar, indem ich in Jesus bleibe und er bei mir? Wir Stuttgarter haben ja ein ganz markantes Kreuzesbild immer vor Augen. Ich war als junger Bub noch auf dem Birkenkopf in den alten Flakstellungen rumgeklettert. Da hat man später die Trümmer drüber getan. Das ist heute der höchste Punkt der Gemarkung von Stuttgart, der Birkenkopf. Aber die Schwaben sagen, Monte Cervellino, die Stadtverwaltung, hat oft probiert, den Berg umzubenennen und auch ihn anders zu gestalten. Das ist nicht gelungen. Und das Tollste dieses Berges, da war ein Mann aus dem Stuttgarter Westen, da hat es in den ersten Tagen, als dieser Berg errichtet wurde, ein Kreuz aufgerichtet. Und das ist heute schon toll. Es gibt ja viele Plätze, wo man die Kreuze heute abhängen muss, in den Gerichtssälen und in den Schulen, wo man sagt, das geht doch gar nicht mehr, dass das da drin ist. Selbst ein großer bekannter Bergsteiger hat gefordert, man soll die Kreuze von den Berggipfeln runtermachen, das sei doch nicht nötig. Will man sehen, wie lange das Kreuz noch auf dem Monte Cervellino droben steht? Für mich ist das so herrlich. Über dieser Stadt steht die rettende Liebe von Jesus. Auch wenn in den meisten Kirchen kaum mehr was davon verkündigt wird. Seid ihr doch Boten von dieser Liebe von Jesus, der sein Leben gegeben hat, um Menschen zu retten von Sünde und Tod, von Verlorenheit und Zukunftslosigkeit vor der Hölle bewahren will. Und das ist ehrlich, dass mein Leben fruchtbar wird. Lass mich noch mal erzählen von diesen zwei Männern, wie die da vor dem Tempel da oben standen, von Jerusalem, Petrus und Johannes. Sie sind ja an der Pforte des Tempels an diesem schrecklichen Lebensschicksal vorbeigegangen. Es ist furchtbar, was Menschen leiden. Es ist manchmal unaussprechlich, was Menschen leiden. Von Geburt an gelähmt. Und dann gab ja keine Sozialhilfe und keine Betreuung, keine Diakonie und so. Und dann ist er auf die Spenden angewiesen und muss da betteln. Und da guckt er da hin in seinem Schicksal. Und das war so toll, dass die beiden sagen, wir haben auch nichts. Gold und Silber haben wir, sieh uns an. Ist gut, wenn Christen sagen, wir sind auch nicht die Alleskönner in der Welt. Aber wir haben einen Herrn Jesus. Und dessen Kraft und dessen Macht musst du erleben. Und das hat auch der Petrus so schön in seiner Predigt dann gesagt, in seiner Evangelisationsansprache. Der Glaube an diesen Jesus hat diesen kranken Menschen stark gemacht. Willst du stark werden? Durch den Glauben an Jesus etwas zu wirken, etwas zu tun in dieser Welt, das ist ganz wunderbar, dass er uns gebraucht, unser Herr, dass wir etwas tun dürfen. Die ganze Geschichte von all den Missionen, auch die hier ausstellen, letztlich eine elende, erbärmliche, schwache Geschichte. Als die Deutsche Missionsgemeinschaft in einem Dachstock gegründet wurde, da waren ein paar Männer, ein paar Frauen dabei, und haben gebetet und haben gesagt, das ist dran, wir müssen da was tun. Was hat Gott daraus gemacht? Das machen nicht Menschen. Im Reich Gottes ist immer Jesus der Chefkoch, sonst wird es nichts. Was er durch dich tut, ist ein ganzes Missverständnis, wenn wir dauernd denken, ich will was für Jesus machen, das geht daneben. Gib dein Leben her, der Paulus sagt, ich bin dem Herrn Jesus gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt. Ich suche nichts mehr in der Welt. Ich will auch von meinem Leben nichts mehr, auch nichts Frommes mehr. Ich gebe mein Leben in die Hand von Jesus, Herr, mache du was draus. Ob er mich hier braucht oder dort und wo er mich braucht, das muss er mir zeigen, da bin ich offen. Aber ich will für ihn leben, gebraucht werden, dass Jesus in meinem Leben etwas tut. Das ist das Aufregende, dass Jesus durch die Werke, das sind nicht die Werke interessant, die können absterben. Kann ja sein, dass Jesus durch Menschen etwas tut. Das ist so wichtig und dass er sein Werk treibt, dass er Frucht schafft in unserer Welt. Es gibt kein anderes Heil als das Heil von Jesus. Und wenn wir heute in diese sogenannte dritte Welt hineinblicken, es gibt keine Nation mehr, wo es nicht eine Jesusgemeinde gibt. In vielen Teilen der Welt unter schwerster Bedrückung und Verfolgung wegen des Jesus-Namens, oft nur im Untergrund, wie in Saudi-Arabien oder in Nordkorea. Aber was diese Leute prägt, ist nur Jesus, der sein Leben für mich gegeben hat und der auferstanden ist und lebt. Und ich möchte euch einfach aufrufen, nochmal einen Satz von Petrus. Ist auch so schön, wie es der Johannes dann in seinem Brief sagt, wer seine Sünde leugnet, der ist ein Lügner. Petrus sagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr, mit eurer Sündenlast, gereinigt von Jesus, das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, gebt das weiter. Ihr seid die Priester der Welt, die versöhnend wirken dürfen in eine heillose Welt hinein. Das Volk des Eigentums, das Jesus gehört, das ihr verkündigen sollt, die herrlichen Taten von Jesus, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Tatsächlich, das Zeugnis von Jesus, dem Christus Gottes, ist das die wichtigste Botschaft für die Welt. Es ist aber auch das kostbare Gut, so hat es Paulus immer bezeichnet, seinem jungen Freund, darf ich als alter Mann euch Jungen sagen, das kostbare Gut, das ihr bewahren müsst. Das kostbare Gut, das bewahre bis zur Wiederkunft von Jesus. Das wird nicht verändert. Das ist das ewige Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium. So hat der Paulus im Galaterbrief gesagt. Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben. Bewahre das durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Wir wollen beten. Du, unser Heiland, Jesus Christus. Wir wollen das in diesem Augenblick auch bekennen. Es gibt so viel dunkle Dinge in unserem Leben. Und du kennst das in der ganzen Tiefe. Und wollen das vor dir aussprechen. Wenn wir in deinem Licht wandeln, mach dein Blut uns rein von aller Sünde. Danke, dass niemand es mehr vorholen kann. Dass alles durch dich gesühnt ist, auch das Schlimme und das Dunkle und das Unheimliche. Ach Herr, und dann wollen wir unser Leben dir geben, aus Dankbarkeit. Mach du etwas daraus in der kurzen Erdenzeit, zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Herr, wir wollen auch noch einige aus unserem Freundeskreis, aus unseren Bekannten oder irgendwo in der Welt zu dir führen, dass sie dich erkennen, den Heiland und Retter. Segne alle Missionsarbeit, wo sie geschieht. Und gib auch gerade in den verfolgten Christen, auch im Terror, dieses mutige Zeugnis, dass sie das ihren Feinden gegenüber bezeugen können, dass deine Liebe allen Hass überwindet. Und dass allein dein Kreuz Versöhnung wirkt in der Welt, Frieden und Hoffnung. Amen.